ARD.
Hallo und herzlich willkommen bei Hamburg heute. Ich bin Elke Spanner und diese drei Frauen und Männer, die gehören zu den 495 Millionen Männern und Frauen, die der Hamburger Hochbahn im vergangenen Jahr zu einem neuen Fahrgastrekord verholfen haben.
Also ich finde das U-Bahn-Netz hervorragend, gefällt mir sehr gut. Was nicht so toll ist, dass die Fahrstühle häufiger nicht funktionieren. Mit dem Kinderwagen ist das sehr herausfordernd teilweise. Und genau, Kinderwagen geht ja noch, ich kann das Kind rausnehmen, aber wenn man im Rollstuhl unterwegs ist, ist es ganz schön dramatisch.
Grundsätzlich finde ich es schön, Bus und Bahn zu fahren. Ab und zu ist die U-Bahn mal ein bisschen schmutzig, aber ansonsten finde ich es wunderbar.
Was mir nicht so gut gefällt, ist vor allen Dingen die Unpünktlichkeit der Busse. Andererseits weiß ich auch, es sind viele Baustellen auf der Strecke, das ist damit bedingt. Die Anschlusszeiten sind manchmal sehr knapp, gerade für uns ältere Menschen mit dem Umsteigen, oder man muss dann sehr lange warten. Es ist einfach ein tolles, umweltfreundliches Verkehrsmittel. Ich habe kein Auto, ich komme überall hin mit Bus und Bahn. Mit dem Deutschlandticket sowieso ganz super. Also ich wüsste auch sonst nichts, was ich kritisieren könnte im größeren Stil.
Also viel Zufriedenheit, aber auch ein bisschen Kritik. Was die Hochbahn dazu sagt und wie es überhaupt kommt, dass immer mehr Menschen in Hamburg mit Bus und Bahn unterwegs sind, darüber sprechen wir gleich. Wenn sich mehrere hundert Menschen morgens sehr schick anziehen und dann in einem 5-Sterne-Hotel zusammenkommen, dann ist das schon ein Event. Heute war es mal wieder soweit. Das Hamburger Abendblatt hat zum Neujahrsempfang geladen. Wir verraten euch, wer da so war und was es neben dem Shake Hands und Smalltalk noch so an Themen gab. Und dann schauen wir uns noch an, wie es mit der Genossenschaft des FC St. Pauli vorangeht. Seit November können Fans und andere Unterstützerinnen und Unterstützer ja Anteile kaufen. Damit will der Verein finanziell unabhängig bleiben. Heute gab es eine erste Zwischenbilanz. Das alles an diesem Mittwoch, dem 8. Januar. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Wie seid ihr heute zur Arbeit gekommen oder zu euren Erledigungen mit Bus und Bahn? Das wird in Hamburg immer selbstverständlicher. Im vorigen Jahr hat die Hamburger Hochbahn 27 Millionen Fahrten mehr gezählt als im Jahr davor. Das ist eine Steigerung um 6% und damit auch ein neuer Fahrgastrekord. Bei mir ist jetzt mein Kollege Reinhard Postelt. Reinhard, wie kommt es, dass immer mehr Menschen das Bus- und Bahnfahren für sich entdecken?
Ja, sicher hat das Deutschlandticket da eine entscheidende Rolle gespielt, auch wenn es jetzt teurer wird. Jeder zweite Hamburger, jede zweite Hamburgerin hat so ein Ticket. Das ist enorm. Das gibt's nirgendwo sonst in der Bundesrepublik. Na, und dann sorgt natürlich auch das kostenlose Schülerticket noch für einen Zuwachs. Das sind 200.000 Schülerinnen und Schüler, die fahren jetzt gratis und fahren einfach auch mehr. Und dazu kommt noch, dass die Hochbahn ihr Angebot ja ausbaut mit dem Geld der Stadt. Und dazu sagte der Hochbahnchef Robert Hendrich heute, nein, er werde wirklich nichts Politisches sagen, aber in Hamburg hat er immer die Gelder bekommen, die er für den Ausbau des Nahverkehrs braucht. Und zum Fahrgastzuwachs tragen dann noch die neuen Expressbuslinien dazu bei. Der X22, der X35, die haben jeweils 3,5 Millionen Nutzer gezählt. Das Gesamtergebnis?
Wir kratzen an der 500-Millionen-Grenze. Das ist die Anzahl der Personen, die wir letztes Jahr gefahren haben. Also es geht wirklich nach oben, ein sattes Plus. Und wir erwarten, dass es auch so weitergeht.
Und da schaut Robert Hendrich in die Zukunft und prognostiziert ungeheure Zahlen. 2035 könnten es allein bei der Hochbahn 600 bis 700 Millionen Fahrgäste pro Jahr sein.
Diese Entwicklung, dass immer mehr Leute Busse und Bahn nutzen, die ist ja tatsächlich sehr, sehr gut. Für die einzelnen Fahrgäste hat das aber ja auch Nachteile, weil die Busse und Bahnen ja auch immer voller werden. Was sagt denn die Hochbahn dazu?
Ja, erstmal sagt der Hochbahnchef, nicht alles so negativ sehen, aber sagt, wir steuern ja dagegen. Wir investieren Milliarden in mehr Fahrzeuge, in neue U-Bahn-Linien. Wir denken an die U5. Und die Hochbahn, die wertet aus, wo werden die Fahrzeuge gerade mal zu voll, um welche Uhrzeit. Und dann kann man tatsächlich Busse anders lagern. Und tatsächlich kommt der Hochbahn und uns Fahrgästen ein geändertes Nutzerverhalten zugute. Das sagt Robert Hendrich.
In Summe hilft uns, dass die Menschen heute eigentlich nicht mehr, wenn sie es mit vor Corona vergleichen, alle genau gleichzeitig Punkt 8 ins Büro fahren, sondern diese Verkehre, die sind etwas gleichmäßiger heutzutage und dadurch gelingt es uns auch, die Auslastung gleichmäßiger hinzubekommen in den Fahrzeugen.
Und dazu noch eine gemeine Schätzfrage. Was meinst du über den ganzen Tag betrachtet und gemessen? Wie stark sind die Sitz- und Stehplätze ausgelastet in den U-Bahnen und Bussen der Hochbahn?
Also wenn ich das jetzt auf 24 Stunden berechne, würde ich denken, naja, nicht mal 50%.
Ja, da hast du recht, aber es ist noch viel geringer. Unglaublich aber waren nur 17% der Steh- und Sitzplätze sind 24 Stunden 7 sozusagen ausgelastet.
Okay, aber das ist ja echt eine erstaunliche Zahl, da lag ich ja komplett daneben. Der Hochbahnchef, der hat heute auch noch ein bisschen was dazu gesagt, was er weiter verändern, verbessern will bei Bus und Bahn. Was gibt's denn da zu erzählen?
Ja, die Hochbahn baut das digitale Angebot aus. Der ist hier auch wirklich ganz stark. Letztes Jahr schon startete die Echtzeitanzeige für Busse. Die ist komplett. Die legt man sich aufs Handy mit der HVV-Switch-App und dann kann man wirklich in der App sehen, wo ist mein Bus ganz genau auf der Straßenkarte. Und damit auch, wann kommt er genau? Muss ich also laufen, um den Bus zu kriegen oder kann ich mir Zeit lassen? Und das bietet die Hochbahn jetzt schon für alle 1000 Busse an. Für die Busse der Gesellschaft VAH, die fahren auch im HVV. Für die VAH gilt das noch nicht, aber das wird 2025 auch da flächendeckend verwirklicht. Und die U-Bahn-Züge, die sollen Ende des Jahres wohl auch auf einer Karte verfolgt werden können. Ja, dann geht noch eine digitale Anzeige an den Start. Wie voll ist der Bus? Über all den Bustüren hängen bald Wärmesensoren, die die Menschen exakt zählen, 99% genau. Und dann kann ich sehen, ups, der nächste Fünferbus, der ist knackevoll. Ach, den nehme ich nicht, aber der nächste Bus, der kommt 2 Minuten später und ist fast leer. Das soll es 2026 dann auch für U-Bahn geben.
Okay, ambitionierte Pläne, aber wie schön, auch mal über so positive Nachrichten sprechen zu können. Vielen Dank, Reinhard. Es ist immer eines der ersten gesellschaftlichen Events im neuen Jahr. Das Hamburger Abendblatt hat wieder zum traditionellen Neujahrsempfang eingeladen. Heute war der im Hotel 4 Jahreszeiten. 600 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport waren da. Und unter sie hat sich auch meine Kollegin Frauke Reinig gemischt. Frauke, wie war's?
Ja, es war wie immer ein wahres Vergnügen. Es hat so ein bisschen was von Klassentreffen, immer diese Neujahrsempfänge, weil doch die immer die gleichen Menschen aus Politik und Gesellschaft zusammenkommen und Sport natürlich, du hast es gesagt. Hamburg ist da doch ein Dorf. Also es sind dann die Senatoren, die Pressesprecher des Senats, natürlich Wirtschaftsvertreter wie die Ottos oder Menschen aus Sport und Gesellschaft, die Religionsvertreter, aber auf diesen Neujahrsempfängen und davon stehen jetzt noch einige an, sieht man doch unterm Strich ziemlich viel immer die gleichen Gesichter.
Also ein großes Meet and Greet, kann man sagen. Aber es wird ja sicher keine reine Plauderei gewesen sein, sondern es ging ja auch sicherlich um die großen Themen der Stadt. Welche waren das in diesem Jahr vor allem?
Also da muss man sagen, da überschattet der Wahlkampf wirklich alles. Und das ist natürlich der Bundestagswahlkampf, genau wie der Bürgerschaftswahlkampf. Und das merkt man auch an der Politikprominenz. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann war zum Beispiel auch da. Also es wird jetzt auch nicht nur auf Hamburg geschaut, sondern der Blick öffnet sich natürlich auch ein bisschen mehr. Aber die Wahl, die stand ganz klar im Fokus. Und dann geht es natürlich auch darum, wie die weltpolitische Lage gerade ist. Das beschäftigt auch sehr, sehr viele. In den USA steht der Machtwechsel an. Der Krieg in der Ukraine ist auch für viele immer noch ein Thema.
Das sind ja schon alles durchaus sehr ernste Themen. Hat sich das auch auf die Stimmung ausgewirkt oder war die trotzdem ausgelassen?
Naja, ausgelassen würde ich jetzt nicht gerade sagen. Das ist schon recht gediegen da im 4 Jahreszeiten mit Canapés und Kronleuchtern und sehr, sehr hübschen Cocktails und gut frisierten, gut gekleideten Kellnern, die da die Tabletts rumreichen. Aber es war durchaus eine positive Stimmung, kann man sagen. Trotzdem glaube ich, dass es auch viele Menschen gerade insgesamt so ein bisschen aufs Gemüt drückt. Und das sagte auch Schriftstellerin Ildikó von Kürti.
Es gibt so eine gewisse Pflicht zur Zuversicht. Und um die bemühe ich mich mal mehr und mal weniger erfolgreich. Ich muss schon sagen, dass die Zuversicht mir ab und an zurzeit sehr schwer fällt.
Ja, und auch Michel-Pastor Alexander Röder, der hat erzählt, der Michel, der war jetzt wirklich voll über die Feiertage und den Jahreswechsel. Und er merkt schon auch, die Menschen sind verunsichert.
Wir können ja nicht mehr tun, als das den Leuten zuzusprechen. Aber die Ermutigung muss auch von den Leuten selber kommen. Die müssen nicht immer nur warten, dass es von außen kommt, sondern es muss halt etwas sein, was sie sich selbst zusprechen und selbst rausgehen und für das, was ihre Werte sind, dann auch einstehen.
Naja, aber es gibt natürlich auch Leute, wie zum Beispiel die Gebrüder Braun vom Miniatur Wunderland. Die haben große Pläne noch dieses Jahr. Die wollen ihren Regenwald zum Beispiel fertigstellen. Und Gerrit Braun, der wirbt dann auch für mehr Optimismus.
Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind und uns umschauen, geht es diesem Land nicht so schlecht, wie immer behauptet wird. Wir haben große, große Zukunftsherausforderungen, aber die können wir nur anpacken, wenn wir optimistisch sind. Und wenn wir einfach nicht mehr den Leuten so zuhören, die uns sagen wollen, dass es angeblich alles schlecht ist, was ich nicht so empfinde.
Also insgesamt schon auch sehr viel Appell für Optimismus.
Also auch für dich, Frauke, ein ganz eigentlich glamouröser Start heute ins neue Jahr. Und ihr könnt es alle nicht sehen, aber Frauke trägt heute auch ein wirklich sehr schönes Kleid.
Ja, und du kannst dich schon auf morgen freuen. Da bin ich dann nämlich zum nächsten Neujahrsempfang im Élysée und da werde ich mich wieder in Schale schmeißen.
Apropos neues Jahr, da starten ja viele mit guten Vorsätzen. Bei einer Frau, die Zöllner am Hamburger Flughafen abgefangen haben, dürften die jetzt allerdings schon wieder gescheitert sein. Zumindest wenn auch sowas dabei war wie weniger Süßigkeiten essen. Die 33-Jährige wurde nämlich mit 90 Kilogramm Dubai-Schokolade angetroffen. Die hatte sie aus Istanbul mitgebracht. Ob sie die wirklich alle selbst essen wollte? Also der Zoll geht davon aus, dass sie die wohl eher gewinnbringend hier weiterverkaufen wollte, aber das wäre ja auch nicht viel besser. Und daraus wird jetzt sowieso auch nichts. Da die Inhaltsstoffe nicht gekennzeichnet waren, zog der Zoll die Tafeln nämlich alle ein. Beim FC St. Pauli ist ja so manches anders als bei anderen Bundesliga-Clubs. Zum Beispiel auch die Finanzierung. Andere Profifußballvereine haben finanzstarke Investoren an ihrer Seite, mit deren Unterstützung sie dann zum Beispiel Spieler einkaufen. Der FC St. Pauli aber lehnt das kategorisch ab. Er will nicht in Abhängigkeit von Großinvestoren geraten. Geld braucht der Verein aber natürlich trotzdem und deshalb hat er eine Genossenschaft gegründet. Das ist ein absolutes Novum im deutschen Profifußball. Alle Fans und Unterstützerinnen und Unterstützer können Anteile kaufen. Das geht schon seit November. Diese Zeichnungsphase, die läuft jetzt noch bis Ende Januar. Das Ziel ist es, damit 30 Millionen Euro einzunehmen. Von diesem Ziel ist der Verein aber noch etwas entfernt. Heute gab es eine Zwischenbilanz, die hat sich unser Fußballexperte Jörg Naroske angehört. Jörg, wie viel Geld hat der FC St. Pauli denn schon zusammen?
Also diese Genossenschaft gibt es jetzt seit genau 60 Tagen und in dieser Zeit hat der Verein heute bekannt gegeben, sind zusammengekommen 18,338 Millionen Euro. Das ist eine ganze Menge. Es ist also schon eine ganz beeindruckende Startphase, die diese Genossenschaft hier hingelegt hat. Trotzdem bis zu 30 Millionen, da fehlen eben noch knapp 12. Und wenn man sich anschaut, in den ersten drei Tagen seit Start im November dieser Genossenschaft, da sind 10 Millionen Euro zusammengekommen und dann brach das immer weiter ab, wurde immer weniger. Im Moment sind es noch so 100.000 Euro, die da in Anteile täglich investiert werden. Also da muss St. Pauli noch ein bisschen nachlegen, damit man dieses Ziel von 30 Millionen noch erreicht.
Aber was passiert denn, wenn nicht genügend Anteile zusammenkommen? Also wird es die Genossenschaft dann trotzdem geben oder kann das ganze Modell sogar noch kippen?
Also die Genossenschaft, das ist jetzt schon klar, die wird nicht mehr kippen, die wird es geben, auch wenn die 30 Millionen Euro nicht ganz zusammenkommen sollten. Das Ziel dieser Genossenschaft ist ja, dass mit dem Geld, das da eingenommen wird für die Anteilsverkäufe, die Mehrheit am Millerntor-Stadion übernommen wird und die Genossenschaft dann quasi den Betrieb dieses Stadions mehr oder weniger verwaltet, übernimmt, dadurch wieder neue Einnahmen bekommt und das Geld will der Verein dann nutzen, um alte Darlehen abzubezahlen. Die gibt es noch aus der Corona-Zeit, die gibt es immer noch für den Stadionbau, der ja auch schon einige Jahre her ist. Der Verein will sich also entschulden und auch das Geld, das jetzt schon da ist, diese 18 Millionen, die würden schon reichen mit etwas über 20 Millionen. Die wird man auf jeden Fall erreichen. Hätte man schon die Mehrheit am Stadion. Alles, was noch oben drauf kommt, hilft dem Verein natürlich. Aber es ist nicht notwendig, um die Genossenschaft dann tatsächlich ins Leben zu rufen.
Aber das Ziel mit diesen 30 Millionen, das steht ja nach wie vor. Was will der Verein tun, um doch noch auf die Summe zu kommen?
Ja, da hat noch einiges vor jetzt. Es wird einen Aktionsspieltag geben im Januar gegen Union Berlin. Da will man nochmal groß Werbung machen. Auf Social Media ist man jetzt verstärkt unterwegs, um auch jüngere Leute nochmal anzusprechen. Bisher, das Durchschnittsalter der Menschen, die Anteile gekauft haben, liegt bei etwas über 50 Jahren. Also da sieht man noch Potenzial, gerade bei jüngeren Zielgruppen. Und man will auch versuchen, noch Geschäftspartner des Vereins stärker einzubinden, dass auch die Anteile kaufen und auch Sympathisanten des Vereins außerhalb von Hamburg. Das zeigen die Zahlen nämlich auch. Leute, die bisher bei der Genossenschaft dabei sind, die kommen vor allem aus dem direkten Umfeld des Vereins, auch örtlich. Also vor allem aus den Stadtteilen um das Stadion herum. Das ist die Basis des Vereins schon immer gewesen, sieht man auch an der Genossenschaft jetzt wieder. Aber es gibt ja auch internationale Fanclubs. Es gibt Sympathisanten auf der ganzen Welt, die jetzt gar nicht unbedingt wirklich Fans des FC St. Pauli sind, aber die diese Idee gut finden, dass man sagt, naja, wir brauchen keine Großinvestoren, um im großen Profifußball mitzuspielen. Das geht auch auf anderem Weg, mit Mitbestimmung, mit Teilhabe. Diese Leute will man jetzt noch abholen und dann versuchen, auf die 30 Millionen zu kommen. Ein wichtiger Punkt ist auch noch, bisher musste man alles auf Papier ausdrucken, zur Post gehen, das abschicken, dann musste das alles mit sehr großem Aufwand hier beim FC St. Pauli dann auch verwaltet werden. Ab Mitte Januar geht das alles digital mit ein paar Mausklicks, wird viel einfacher. Auch da hofft man, dass noch mehr Menschen dann sich entscheiden, hier Anteile zu kaufen. Und Letzter wichtiger Punkt, die Frist, die wird verlängert. Nicht mehr Ende Januar ist das Ziel, sondern jetzt Ende März. Und bis dahin ist man zuversichtlich beim FC St. Pauli, dass man die 30 Millionen zusammenbekommt.
Und ich kann mir vorstellen, dass wir dann nach Ablauf der Frist Ende März nochmal über das Thema sprechen. Vielen Dank, Jörg. Das war Hamburg heute am Mittwoch, dem 8. Januar. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, macht es gut.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.